Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Christa Loeck.
Treffen der Europäischen Akademien in Paris. L'Institut de France, welches die fünf französischen Akademien, wie zum Beispiel die Akademie Française oder die Akademie des Beaux-Arts beherbergt, hat zum ersten Mal ein großes Treffen der Akademien aller europäischen Länder vom 21. bis 23. Oktober 2007 in Paris organisiert. So durfte natürlich auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften nicht fehlen. Und Canal Académie, als das erste frankophile Internetradio der fünf Akademien des Instituts de France, freut sich besonders, heute zwei eminente Vertreter der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Professor Gerald Sturz und Herr Professor Michael Metzeltin.
Guten Tag.
Guten Tag.
Bonjour.
Bonjour.
Sie sprechen ja beide gut Französisch, aber wir werden heute das Interview eben auf Deutsch machen. Sie sind beide Mitglied eben der Akademie und der Universität Wien. Herr Professor Sturz, wie ich sehe, Professor der Geschichte der Neuzeit und Herr Professor Metzeltin, Professor der Romanistik. Also bevor wir uns etwas später näher mit Ihren speziellen Rollen und speziellen Fächern befassen, wäre es interessant, genaueres über die Akademie zu erfahren. Wichtig der historische Hintergrund, die Organisation der Akademie und ihre Rolle heute. Wann wurde die Österreichische Akademie der Wissenschaft gegründet?
1847. Und als Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.
Ja, und unter welchem Kaiser?
Das war der Kaiser Ferdinand. Das war noch vor der Revolution von 1848.
Ja, ja. Und
Ferdinand
das war der sogenannte,
erste von Österreich.
Ja. Der sogenannte Gütige, nicht? Nennt man
sogenannte
ihn doch auch.
Gütige, ja.
Warum
ja, genau.
War er so barmherzig?
Ja. Ja, er war freundlich, er war offenbar nicht besonders intelligent.
Also jedenfalls unter seiner Herrschaft wurde diese Akademie gegründet. Und sie war aber, glaube ich, nicht die erste, nicht?
Sie war nicht die erste in Europa, keineswegs. Nein, relativ spät, muss man eigentlich sagen.
Ja. Ich glaube,
und ist dann eben in der Republik zur Österreichischen Akademie der Wissenschaften geworden.
Ja, weil in Deutschland gibt es ja eine ganze Reihe von Akademien, ja.
In Deutschland gibt es zahlreiche Akademien. Das hängt auch ein bisschen mit der kleinstaatlichen Struktur oder der pluralstaatlichen Struktur Deutschlands zusammen.
Freilich. Ja. Und welche bedeutende historische Figuren waren eigentlich zu dieser Zeit ausschlaggebend? Herr Professor Metzeltin, können Sie uns vielleicht etwas darüber berichten?
Ich bin eher der Romanist, nicht der Historiker, aber ich kann mal eine Persönlichkeit nennen. Das war der Slawist Miklosic. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften spielt eine große Rolle im Bezug auf Südosteuropa, damals wie heute.
Ja.
Das heißt, ein wichtiger Schwerpunkt ist die Untersuchung in jedem Sinne des Wortes wirklich, auch geografisch, ethnografisch, sprachwissenschaftlich, dieses riesigen Raumes des Balkans eigentlich. Und da hat es verschiedene große Persönlichkeiten gegeben, wie eben der berühmte Slawist Miklosic.
Aber auch Orientalist Hammer Purgstall zum Beispiel.
Ja. Ja,
es gab auch ein bedeutender tschechischer Gelehrter, Franz Palacki, der oft als Vater der tschechischen Nation bezeichnet wird, war auch Mitglied der Akademie.
Dann Jagic natürlich, Jagic, Jiricek.
Ein sehr bedeutender Geologe, Eduard Süß. Also man könnte da verschiedene Namen nennen, ja.
Ja.
Nationalökonom, Böhm, Bawerk.
Und wer waren eigentlich die einflussreichsten Regenten Europas zu dieser Zeit?
Naja, also das führt uns jetzt ein bisschen weit, muss ich sagen.
Naja, wir hätten gern den geschichtlichen Hintergrund erfasst.
Ja, die Akademie wurde noch im Vormärz gegründet. In Frankreich war also noch Louis-Philippe, der Bürgerkönig.
Ja.
Aber die Akademie wurde im Jahr vor dem Ausbruch der Revolution von 1848 gegründet, die also die europäische Politik und auch die europäischen Herrscherpersönlichkeiten ja sehr durcheinandergebracht haben.
Absolut, ja.
In Frankreich ist die Zweite Republik, ist es dann zur Zweiten Republik, zur Abdankung des Bürgerkönigs gekommen, nicht wahr? In Österreich zur Abdankung des Kaisers Ferdinand und der Kaiser Franz Josef hat Ende 1848 die Regierung übernommen und sie für 68 Jahre behalten. Es hat kriegerische Auseinandersetzungen auch innerhalb des Habsburgerreichs gegeben zwischen den Ungarn und den Habsburgern. Also sehr bald nach der Gründung der Akademie ist es zu sehr, sehr aufregenden Zeiten gekommen. Ja. Aber die Akademie hat sich also über die Revolutionszeit durchaus hinweg retten können und dann also eine doch recht ruhige und gute Entwicklung genommen.
Ja, unter Franz Josef.
In der Zeit des Kaisers Franz Josef, ja.
Das war so, damit könnte man eigentlich auch generell den Zeitgeist zusammenfassen mit Ihrer jetzigen Beschreibung, nicht?
Ja, der Zeitgeist, es gibt immer verschiedene Zeitgeister oder Geiste gleichzeitig. Ich halte nicht sehr viel von der Idee des Zeitgeistes. Es hat sowohl konservative als auch liberale Strömungen gegeben. In der Akademie der Wissenschaften, würde ich sagen, hat sich doch überwiegend in den der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine liberale Geisteshaltung durchgesetzt oder dominierte eher. Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Ja. Es gab schon einige Mitglieder der Akademie, die zeitweise Regierungsmitglieder waren, wie der schon genannte Nationalökonom Böhm Bawerk oder auch ein Altphilologe Hartl war auch einmal Unterrichtsminister. Also es gab schon gewisse Zusammenhänge, aber im Großen und Ganzen sicher stand die Akademie der Wissenschaften nicht weder im Mittelpunkt des politischen Interesses noch der politischen Tätigkeit.
Sie widmete sich ja hauptsächlich der Wissenschaft. Und noch zu diesem Kapitel, sagen wir, des geschichtlichen Hintergrundes und der Gründerzeit der Akademie. Welche Verbindungen führte die Österreichische Akademie mit den anderen sogenannten Gelehrtengesellschaften dieser Epoche, wie zum Beispiel der Royal Society oder der Französischen Akademie des Sciences oder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, die ja, glaube ich, überhaupt die erste Akademie der Wissenschaften war, nicht?
Ja, es ist eigentlich in England mit der Royal Society begonnen. Beziehungen zwischen verschiedenen Akademien hat es immer gegeben, vor allem aber doch auch Beziehungen zwischen einzelnen Wissenschaftlern und Wissenschaftszweigen. Ich glaube, dass die persönlichen Verbindungen eine größere Rolle gespielt haben, und ja vielleicht bis zum heutigen Tage auch noch spielen, als die institutionellen Verbindungen. Ja. Ich glaube, es kommt sehr stark auf die persönlichen Verbindungen zwischen Gelehrten an. Und es hat auch, wenn ich das doch sagen darf, auch das jetzige sehr interessante und ich glaube wirklich sehr erfreuliche und erfolgreiche Treffen, das vom Institut de France hier organisiert wurde, hat die persönlichen Kontakte zwischen den Gelehrten und den Anwesenden Menschen, der verschiedenen Länder sehr befördert. Also das ist sicher, wie üblicherweise, muss man sagen, nicht der geringste oder unwichtigste Teil und Erfolg eines solchen.
Absolut, weil man im persönlichen Gespräch natürlich zwischen zwei Forschern zum Beispiel natürlich sehr viel Austausch haben kann. Absolut, ja.
Also dass eben offiziell Institution zu Institution Beziehungen aufnimmt, ist eigentlich eine sehr moderne Idee.
Das
früher nicht so gab. Früher waren es doch die Einzelnen, die sich kannten, die Briefverkehr gehabt haben oder auch gereist sind, unabhängig von den jetzigen Möglichkeiten. Wir werden offiziell irgendwo hingeschickt. Das ist eher eben etwas doch Modernes.
Ja. Gut, also nach dem Blick auf die Gründerzeit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften schlage ich Ihnen vor, dass wir eine kurze Pause machen, bevor wir uns dann näher ansehen bzw. anhören, wie die Akademie in Österreich eigentlich funktioniert. Zwei bedeutende Vertreter der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Herr Professor Gerald Sturz und Herr Professor Michael Metzeltin sind heute bei uns im Studio zu Gast anlässlich des ersten großen Treffens der Europäischen Akademien im Institut de France in Paris. Wir haben also dank Ihrer Ausführungen den geschichtlichen Hintergrund wieder entweder neu erlernt oder aufgefrischt und gehen wir jetzt näher auf die eigentliche Funktion und Organisation der Akademie ein. Können Sie uns bitte die verschiedenen Sektionen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vorstellen? Die Akademie besteht aus welchen Grunddisziplinen zum Beispiel?
Die Akademie der Wissenschaften, Plural, ja? Besteht aus zwei Klassen, der sogenannten philosophisch-historischen Klasse, die aber im weiteren Sinn alle Geistes- und Sozialwissenschaften einschließt, also alle philologischen Wissenschaften, auch die Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Jus, also Geistes- und Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften, würde ich sagen, im weitesten Sinn.
Ja.
Die andere Klasse heißt mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse und umschließt aber eben auch im weitesten Sinn Mathematik, Naturwissenschaften, Technik, was sehr wichtig ist, und Medizin.
Und,
also eine riesige Akademie, könnte man sich vorstellen.
Das
also
gesamte
sehr,
Spektrum
sehr
der Wissenschaften. Das gesamte Spektrum der Wissenschaften.
Ja. Ist sie auch in einem einzigen Gebäude untergebracht?
Nein, natürlich nicht. Wir haben ein Hauptgebäude, das alte Universitätsgebäude eigentlich ist. Das ist die Zentrale mit der Verwaltung, mit einigen repräsentativen Räumen. Aber natürlich mit den vielen Institutionen, die wir haben, in verschiedenen Größen, ungefähr 60 haben wir. Die genaue Nummer weiß ich nicht mehr auswendig, also ungefähr 60. Die sind natürlich verteilt nicht nur in der Stadt, sondern im ganzen Land, weil es ist eine nationale Akademie.
Ja.
Also wir haben wichtige Institute in Graz, in Salzburg, in Linz. Also
Innsbruck auch.
Innsbruck.
Ja. Ja,
also die Optik zum Beispiel, die Quantenoptik
in Bundesländern.
Ja. Mhm. Und eben an dem Beispiel Quantenoptik können Sie sehen, dass es wirklich um alle, es geht wirklich um alle möglichen Forschungsgebiete. Es ist total offen.
Ja. Und Sie selber, Professor Sturz und Professor Metzeltin, Sie sind in Wien, an der Universität Wien.
Ich bin schon emeritiert. Ich bin Emeritus.
Ach so. Aber Sie waren also in der Universität
so
Wien tätig.
Ja, ja, sicherlich, ja.
Ja. Und in dieser, man könnte sagen, Gesellschaft höchster Fachkompetenzen, wer wird eigentlich zum Mitglied gewählt? Und unter welchen Bedingungen findet die Wahl eigentlich statt? Ist das so wie in anderen Akademien in Europa oder ist es ganz anders?
Nein, das ist, wie ich das hier jetzt erfahren habe, es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten. Also hier präsentiert man sich, wie man mir gesagt hat, das ist bei uns nicht möglich, sondern wir haben interne Wahlgruppen, die sich anschauen, wer käme in Frage wegen seiner Qualität, wegen seiner hohen Forschungsqualität. Und es gibt dann ein natürliches Auswahlverfahren durch echte Wahlen.
Ja.
Man geht durch verschiedene Wahlprozeduren durch.
Wo sämtliche?
Konkret drei sind es. De facto sind es irgendwie mehr, weil man natürlich über Kandidaten, Kandidatinnen spricht. Und es ist ein echtes Auswahlverfahren, das doch die Qualität absichert.
Vielleicht darf ich auch noch hinzufügen,
ja,
dass die Mitgliederzahl beschränkt ist, vor allem die Zahl der zu wählenden Mitglieder. Es können nur Personen, männliche und weibliche, unter 70 Jahren gewählt werden. Wenn man mal gewählt ist und man wird älter als 70 Jahre, bleibt man Mitglied mit allen Rechten. Aber neu zu wählende Mitglieder müssen weniger als 70 Jahre alt sein. Die Zahl ist beschränkt auf 90 wirkliche Mitglieder, davon 45 in jeder der beiden vorhin genannten Klassen. Daraus ergibt sich aus dieser zahlenmäßigen Beschränkung, dass eben jedes Jahr nur relativ wenige Vakanzen, also offene Stellen, vorhanden sind.
Ja, na, das ist ähnlich, glaube ich, in den anderen Akademien, jedenfalls
ja,
in den französischen.
Ja, dann gibt es noch, wir haben also die sogenannten wirklichen Mitglieder mit vollem Stimmrecht. Dann gibt es korrespondierende Mitglieder im Inland. Die sind auf 55 pro Klasse, also zusammen 110 Mitglieder beschränkt. Und dann gibt es noch eine etwas größere Zahl von korrespondierenden Mitgliedern im Ausland, 70 für jede Klasse, 140 zusammen.
Mhm.
Die Wahl von Mitgliedern im Ausland ist überwiegend, würde ich sagen, eine, eine Ehrenfunktion, obwohl wir doch eine Reihe von Mitgliedern im Ausland haben, die auch sehr aktiv mitarbeiten.
Das heißt also Vorträge führen können, zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Und Gutachten schreiben brauchen wir immer stärker.
Ja. Jawohl. Sie sprachen, Herr Professor Sturz, gerade von den Rechten, die also die ehemaligen Mitglieder behalten würden. Können Sie uns da verschiedene Beispiele angeben vielleicht? Was sind die Rechte?
Die Rechte der wirklichen Mitglieder bestehen darin, bei allen Beschlüssen, die die Gesamtakademie trifft, eben mit stimmberechtigt zu sein. Nicht? Die Personen, die über 70 sind, und das sind relativ viele, da bekanntlich ein allgemeiner Prozess des längeren Alterns und der längeren Lebensdauer ja eingesetzt hat, behalten, wie gesagt, alle Rechte, vor allem eben das Stimmrecht, also alle Dinge, die von der Gesamtversammlung der Akademie zu beschließen sind, werden eben auch von jüngeren und von älteren Mitgliedern wahrgenommen. Ich möchte etwas hinzufügen,
ja, bitte.
Etwas Neues. Die Akademie befindet sich augenblicklich eigentlich in dem größten Transformationsprozess seit ihrer Gründung im Jahre 1847.
Aha, interessant.
Erst vor nicht einmal zwei Wochen wurde ein sehr umfangreiches Reformpaket beschlossen, nach längerer Vorbereitung. Zu diesem Reformpaket gehört insbesondere, mir scheint das halt, ich glaube uns beiden, scheint das sehr wichtig zu sein, die stärkere Heranziehung von jüngeren Wissenschaftlern. Denn es ist ein Problem aller Akademien in Europa, dass hier ein gewisser Alterungs-, manches Mal kann man wohl auch sagen, Überalterungsprozess vorhanden ist. Und jüngere Wissenschaftler spielen Gott sei Dank in der Wissenschaft eine große Rolle, besonders auch in den Naturwissenschaften. Und die Akademie hat es doch für sehr wichtig gehalten. Wir sind nicht die Einzigen in Europa, aber wir sind unter den Ersten in Europa, spezielle Maßnahmen zu setzen, um jüngere Wissenschaftler enger an die Akademie heranzubringen.
Ja.
Es wurde eine sogenannte junge Kurie, heißt das bei uns, geschaffen. Eine Gruppe von bis maximal 70 Mitgliedern, von jüngeren Wissenschaftlern, exzellenten Wissenschaftlern. Und die Mitgliedschaft in dieser sogenannten jungen Kurie ist auf 8 Jahre beschränkt. Es soll also eben jüngeren Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, im Rahmen der Akademie tätig zu sein. Und diese Gruppe von maximal 70 Personen wird auch mit einer Delegation von 16 stimmberechtigten Mitgliedern in der Gesamtsitzung vertreten
sein.
Das ist eine doch beträchtliche Innovation.
Zurück zum Stimmrecht, warum das so wichtig ist, weil das höchste Organ ist die sogenannte Gesamtakademie. Natürlich haben wir die Exekutive, das sogenannte Präsidium, aber die echten Bestimmungen, die gehen durch die Gesamtakademie, das heißt, das sind die wirklichen Mitglieder mit Stimmrecht. Die bestimmen letzten Endes, wie die Akademie funktionieren soll.
Gibt es da jährlich ein Treffen von sämtlichen Zweigen, von sämtlichen Sektionen und Disziplinen oder ist jede Sektion eigentlich?
Sogar monatlich gibt es Treffen der Gesamtakademie, außer den Ferien im Februar und im Juli und August.
Ja.
Abgesehen von Februar, Juli, August gibt es ein Treffen pro Monat, sowohl einmal getrennt der zwei Klassen, von denen wir gesprochen haben, und einmal der Gesamtsitzung pro Monat. Und einmal im Jahr, im Mai, gibt es die sogenannte feierliche Sitzung, wo also vom Bundespräsidenten angefangen, also üblicherweise der Bundespräsident persönlich auch anwesend ist, Mitglieder der Regierung, des Parlaments und so weiter. Und in dieser feierlichen Jahressitzung wird Bericht erstattet über die wichtigsten Projekte, es wird auch in die Zukunft geblickt, es werden die Namen der neu gewählten Mitglieder bekannt gegeben und der Bundespräsident überreicht ihnen ihre Dekrete. Das findet also immer im Mai statt. Also es ist durchaus ein aktives, mit Ausnahme der drei Ferienmonate, ein aktives
Highlight.
Leben.
Ja. Das ist so ungefähr wie hier jetzt in Frankreich, werden Sie jetzt am Nachmittag erleben. La rentrée solennelle. Yes. Oui.
Ja. Wäre bei uns eben die Sitzung im Mai. Die feierliche Sitzung im Mai.
Ja. Ja. Und es gibt auch einen Präsidenten, nicht?
Von wir haben ein Präsidium, das besteht aus einem Präsidenten, aus einem Vizepräsidenten, einem Generalsekretär und einem Sekretär. Die bilden, was ich die Exekutive genannt habe. Ja. Wobei sie verschiedene Aufgaben haben. Sie teilen sich die Aufgaben, müssen natürlich zusammen dann arbeiten. Wobei die zwei wichtigen Positionen, die des Präsidenten sind und des Generalsekretärs, wobei der Präsident eher die großen Richtlinien mal vorschlägt und der Generalsekretär der Trésorier eigentlich wäre, der Finanzminister kann man auch sagen.
Ja.
Und diese zwei Positionen müssen immer von verschiedenen Klassen bekleidet werden. Also ist der Präsident von der Matt-Nat-Klasse, wie wir sagen, dann muss der Generalsekretär
von der historisch-philosophischen
sein und umgekehrt.
Ja.
Damit
ja.
eben auch die Klassen.
Die Ausgewogenheit der beiden Klassen und die Ausgewogenheit der verschiedenen Wissenschaftsgruppen.
Ja, das ist ja sehr verständlich.
Ja. Ja.
Und wann und wie und in welcher Form wird eigentlich das Programm entwickelt? Für die verschiedenen, sagen wir, Sektionen?
Sektionen haben wir nicht. Also wir müssen dann deutlich sagen, wir haben Klassen und die Klassen selber haben kein echtes Programm, weil wir, das ist eben eine ganz andere Konstruktion eigentlich als hier. Wir haben eben ungefähr 60 Einrichtungen, wie wir sie nennen. Sie heißen teilweise Kommissionen, teilweise Forschungsunternehmen, teilweise Institute. Und das sind eigentlich die Einheiten, die ihre Programme machen. Ob es jetzt Demografie ist, ob es jetzt Balkanstudien sind, Habsburger Monarchie, Geschichte
oder
Habsburger
modernes
Monarchie.
Wohnen, wie man auch sehen kann im Oktoberprogramm.
Ja, zum Beispiel eben, es hat eine Tagung über Plattenbauten in Wien und in Bratislava gegeben, über Genetik und so weiter. Also das sind die einrichtenden Institute, die das bestimmen.
Aha, ja, die einzelnen Institute oder Zentren, ja, ja. Weil wenn man sich das Programm der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ansieht, kann man so unterschiedliche Themen finden, wie zum Beispiel Forschungsreise durch Raum und Zeit, wie die Wissenschaft Äthiopien und Österreich verbindet, oder Mathematik im Dienste der modernen Medizin,
jawohl,
wie auch Josef Haydn und seine Schüler. Das kann man also im Programm, im Oktober- oder November-Programm jetzt sehen. Ja. Also ein weit gespannter und hochspannender Bogen. Ja.
Und da vielleicht hier noch etwas
bitte, Professor
hinzufügen,
Sturz,
dass die Österreichische Akademie der Wissenschaften im Unterschied zu einer Reihe von anderen Akademien in Westeuropa eine Trägerorganisation von eigenen Forschungseinrichtungen ist. Wir haben also alles in allem über 60 Einrichtungen verschiedener Art, davon allein 27 Institute, Forschungsinstitute. Das heißt, dass die Akademie der Wissenschaft in Österreich neben der Funktion der Gelehrtengesellschaft eine Funktion ausübt, die in Frankreich das Centre National de Recherche Scientifique ausübt und nicht die französischen Akademien, oder eine Funktion, wie sie in Deutschland von der berühmten Max-Planck-Gesellschaft ausgeübt wird. Das sind Funktionen des Betreibens von Forschungsinstituten, die in Österreich überwiegend, nicht ausschließlich, aber überwiegend von der Akademie der Wissenschaften ausgeübt wird, natürlich neben den Universitätsinstituten, das ist ganz klar.
Ja.
Mit ganz verschiedenen auch Konstruktionen, wie wir haben jetzt drei Gesellschaften mit beschränkter Haftung auch, weil die eben so ein großes Finanzvolumen auch brauchen, da muss man auch neue Formen der Finanzierung finden.
Apropos Finanzierung, könnte man sagen, dass die Österreichische Akademie der Wissenschaften von den Ministerien unterstützt, das heißt politisch von der jeweiligen Regierung abhängig ist, oder ist sie finanziell von außerpolitischen Gruppen gefördert und daher autonom in ihren Forschungsrichtungen?
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil grundsätzlich sind wir autonom.
Eine heikle Frage,
ich gebe es zu. Was heute auch mehrmals gesagt worden ist, auch gestern in den verschiedenen Mitteilungen aus den verschiedenen Akademien, grundsätzlich sind wir auch unabhängig. Allerdings kommt das Geld über verschiedene Kanäle, aber letzten Endes immer vom Wissenschaftsministerium. mit Verhandlungen, jetzt wird es neue Verhandlungen geben, sogenannte Leistungsvereinbarungen, das wird neu sein. Das hat die Universität schon früher gemacht, sodass man für ein Budget für 3 Jahre dann bekäme. Jetzt hat man ein Budget immer für 1 Jahr. Die Schwierigkeit, die wir haben, dafür ist allerdings der Generalsekretär zuständig. Hier müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir genau erzählen. Es sind eigentlich 3 große Quellen, von denen das Geld kommt. Aber letzten Endes ist es immer das Wissenschaftsministerium, wenn ich nicht falsch informiert bin.
Ja.
Aber es wird etwas...
Es gibt verschiedene Fonds. Es gibt auch den Rat für Wissenschaft und Forschung, der über Mittel verfügt. Und es gibt eben auch Drittmittel, sogenannte Drittmittel.
Und dazu kommen dann Drittmittelgelder.
Ja.
Also aber wir versuchen immer autonom zu bleiben. Das heißt, wir nehmen nicht Aufträge an, die deutlich eine politische Richtung zum Beispiel haben.
Das war eigentlich der Sinn meiner Frage. Ja. Nun ist es aber wirklich höchste Zeit, dass wir auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Herr Professor Sturz und Professor Metzeltin, Sie sind also beide in der philosophisch-historischen Klasse. Also was bedeutet das für einen Laien? Professor Sturz, Professor der Geschichte der Neuzeit
an der Universität Wien, inzwischen also emeritiert.
Ja.
Und kann jedenfalls sagen, dass im Rahmen der Akademie die Geschichtswissenschaft doch eine traditionell, übrigens seit Anfang, eine beträchtliche Rolle spielt. Die sogenannte Historische Kommission der Akademie ist die älteste Kommission, die gleich nach Gründung der Akademie auch gegründet wurde. Es gibt sogar mehrere Kommissionen, die sich mit historischen Problemen beschäftigen, zum Beispiel eine Kommission für die Geschichte der Habsburger Monarchie, die ein sehr umfangreiches Werk von vielen umfangreichen Bänden publiziert. Es ist die Mittelalterforschung sehr stark vertreten. Aber wie gesagt, es gibt also eine ganze Reihe von anderen. Ich möchte da wirklich nicht nur jetzt oder in keiner Weise in erster Linie von mir sprechen. Wir haben in dieser Klasse, der wir beide angehören, vor einem Jahr 7 verschiedene Zentren, 6 oder 7, ja, es sind, glaube ich, 7 Zentren geschaffen, damit Sie sehen, welche Schwerpunkte es gibt.
Ja,
ein
bitte.
Zentrum für Archäologie und Altertumswissenschaften, ein Zentrum, auch ein sehr wichtiges, für Asienforschung und Sozialanthropologie, was man früher Ethnologie genannt hat, ein Zentrum für Kulturwissenschaften, ein Zentrum für Mittelalterforschung, wie schon gesagt, ein Zentrum für Moderne und Zeitgeschichte, ein Zentrum für Sozialwissenschaften inklusive das Recht und ein Zentrum für Linguistik und auch audiovisuelle Dokumentation. Also in diesen 7 Zentren, deren jedes mehrere Institute oder Kommissionen umfasst, wird die Tätigkeit der Klasse der Humanwissenschaften, also philosophisch-historisch offiziell, gebündelt. Ich möchte doch auch hinzufügen, damit unsere Kollegen von den Naturwissenschaften nicht unzufrieden sind mit uns, die wichtigsten Schwerpunktbereiche der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse, das ist Weltraumforschung. Es gibt ein eigenes Institut für Weltraumforschung in Graz, ein sehr bedeutendes, möchte ich schon sagen, auch wenn ich davon nichts verstehe. Und eine Kommission für Astronomie. Es gibt dann einen großen Bereich Erdwissenschaften. Da gibt es eine Kommission für geophysikalische Forschungen, Mineralrohstoffforschung und so weiter. Es gibt einen Schwerpunkt im Bereich der Physik und Materialwissenschaften. Da gibt es ein Institut für subatomare Physik, ein Institut für Hochenergiephysik, ein Institut für Quantenoptik und ein Institut für Materialwissenschaften. Dann ist Umweltforschung ein wichtiger Bereich. Da gibt es unter anderem eine Kommission für Reinhaltung der Luft, eine Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien, ein Institut für Technikfolgenabschätzung und noch anderes. Ein weiterer Bereich ist also Mathematik, Simulation und Messtechnik. Es gibt ein in Linz beheimatetes Institut für Computer und angewandte Mathematik unter anderem. Und dann gibt es auch noch das Zentrum, ein großes Zentrum für Biologie und Medizin, ein Institut für biomedizinische Altersforschung in Innsbruck Biophysik und Nanosystemforschung, vergleichende Verhaltensforschung,
also, das reicht Ihnen
etc. etc.
in die Unendlichkeit der Forschungsgebiete.
Besonders wichtig, wie Sie doch genannt haben, das Forschungszentrum für molekulare Medizin, das Gregor-Mendel-Institut für molekulare Pflanzenbiologie und das Institut für molekulare Biotechnologie, das gemeinsam mit der bekannten deutschen Firma Boehringer Ingelheim.
Ja, das wollte ich Sie eben auch fragen. Ich nehme an, Sie beraten also die Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Allgemeinen, diese verschiedenen Zentren und Forschungsinstitute, was natürlich dann sich im Land...
Das ist nicht also immer Beratungstätigkeit, es ist dann doch in erster Linie Forschungstätigkeit und die Produktion von Forschungsergebnissen.
Aber gibt es keine Verbindung zwischen den Wirtschaftsträgern oder den Wirtschaftsentscheidern?
In einzelnen Fällen schon. Es gibt auch einen Senat der Akademie, der übrigens sozusagen eine Schnittstelle zwischen der Akademie, Staat und Gesellschaft herstellen soll, unter dem Vorsitz des jeweiligen Präsidenten oder jetzt der Präsidentin des Nationalrats in Österreich, aber auch mit Vertretern der Mäzene. Das sind also bedeutende industrielle oder finanzielle Institutionen oder Persönlichkeiten. Ja. Also es gibt durchaus hier Schnittstellen zwischen der Akademie, Dank,
weil damit
Staat
die
und der
Forschungsresultate natürlich auch umgesetzt werden können in die Realität der Wirtschaft, ne?
Nämlich das Ziel der Akademie ist, wie es einmal formuliert wurde, anwendungsoffene Grundlagenforschung.
Aha, gut.
Darüber haben wir lange auch diskutiert. Eben, wir wollen keine deutlichen Aufträge haben, sondern die Forschung muss frei bleiben.
Ja,
das heißt,
das eine,
wie man sie dann anwendet.
Das widerspricht ja nicht unbedingt dem anderen. Darf ich Sie fragen, ob Sie bemerkenswerte Leistungen oder Beiträge der Österreichischen Akademie der Wissenschaften an die Zivilgesellschaft aufzeigen können? Speziell vielleicht in Ihrer eigenen Sparte?
Ja. Der eine ist, glaube ich, fällt wieder in Ihre Sparte, ist zum Beispiel, sind die vielen Bände der Habsburger Monarchie, also eigentlich die ganze Aufarbeitung der österreichisch-ungarischen Geschichte im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist ein Beispiel für ein monumentales Werk.
Ah.
Ein anderes Beispiel ist das Wörterbuch der bayerischen Mundarten Österreichs. Auch ein riesiges Werk, ein monumentales Werk. Das sind so zwei Beispiele. Vielleicht von der anderen Klasse müssten wir auch einiges sagen.
Ja, ich wollte noch sogar zum Beispiel, es gibt ein Institut für europäische Integrationsforschung an der Akademie der Wissenschaften. Also die europäische Integration ist also bekanntlich ein aktuelles Thema.
Absolut.
Und wird eben auch im Rahmen der Akademie behandelt. Die demografische Entwicklung der Bevölkerung in Europa ist ein immer aktueller werdendes Thema im Hinblick auf das geringe Bevölkerungswachstum in Europa, auch in Österreich, der Alterungsprozess der Bevölkerung. Und es gibt ein eigenes, international hervorragend vernetztes Institut für Demografie in der Akademie der Wissenschaften.
Mhm. Ja.
Ja.
Also das ist wirklich hochinteressant, diese Erfahrungen zu hören. Und eine letzte Frage. Hat dieses Treffen jetzt im Institut de France, wo sich also hochrangige Mitglieder von Akademien aus 27 Ländern kreuzen und zusätzlich, ich glaube, in einem sehr angenehmen Rahmen, gab das Anlass zu neuen Anregungen oder Ideen oder Projekten, Professor Metzeldin?
Ich würde sagen, bestimmt, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Eine Sache, die uns, glaube ich, deutlich geworden ist, wir müssen die Beziehungen deutlicher erkennen, die wir aufbauen müssen. Weil, wie Professor Stutz schon gesagt hat, wir haben die Kooperationsverträge mit Frankreich, haben wir mit dem CNRS, weil wir eben grundsätzlich forschen. Wir haben zwar eben auch die Gelehrtengesellschaft, das Institut de France ist in unseren Augen eher die Gelehrtengesellschaft, nur es ist die Gelehrtengesellschaft, die die Schnittstelle mit der Politik, mit der Gesellschaft und so weiter herstellt. In dem Sinne werden wir vorschlagen, unserem Präsidium vorschlagen, dass hier die Beziehungen eigentlich deutlicher gestaltet werden sollten.
Intensiviert werden sollten.
Ja.
Und
dann
natürlich, jetzt die persönlichen Kontakte mit Kollegen, von denen wir meinen, wir könnten mit ihnen echt zusammenarbeiten.
Mhm.
Manche kannten wir schon, manche haben wir jetzt kennengelernt. dass wir uns sagen, die könnten auch bei uns in einer Kommission, in einem Institut zum Beispiel mitarbeiten.
Mhm, ja, und das darf man also dem Chancelier De Breuy verdanken, dass er das eben
so
möglich machte.
So
ja.
ist es. Ja.
Also ich werde Sie jetzt nicht mehr länger zurückhalten, weil ich weiß, Sie haben ein Riesenprogramm noch vor sich. Und Canal Akademie bedankt sich noch einmal ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Mühe gegeben haben, innerhalb dieses eben sehr reichhaltigen Programmes in Paris uns hier im Studio Ihre kostbare Zeit zu widmen.
Wenn ich sogar doch noch ein Wort in unseren beiden Namen, glaube ich, sagen darf.
Bitte,
wir sind
Professor
beide
Stürz.
Sehr beeindruckt von der außerordentlich hohen intellektuellen und rhetorischen, sprachlichen, ich möchte sogar sagen ästhetischen Qualität der Beiträge der französischen Kollegen. Es hat sich das Programm auf wirklich einem sehr hohen Niveau und einem für uns alle auch sehr, ich würde sagen, begeisternden Niveau abgespielt. Ja. Das geht ja heute Nachmittag noch weiter. Aber wir sind auch aus diesem Grund mit diesem Treffen sehr zufrieden.
Ja, und es war für uns und sicher für alle Internetzuhörer ein höchst interessantes Gespräch, welches uns einen tieferen Einblick in die Österreichische Akademie der Wissenschaften ermöglichte. Vielen Dank.
Danke an Ihnen. Auf Wiedersehen.